ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Herzlich willkommen. Hassbotschaften an Politiker, Politikerinnen und Mandatsträger im Netz, das ist trauriger Alltag, wird aber oft nur wenig verfolgt. Um dem Hass im Internet etwas entgegenzusetzen, gibt es in Brandenburg jetzt ein entsprechendes Online-Meldeportal für Betroffene. Unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst stellt es vor.
An Hass sollte sich niemand gewöhnen müssen, meint auch Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU. Sie hofft, dass mit dem neuen Portal hass-melden.brandenburg.de mehr Fälle tatsächlich auch gemeldet werden.
Na, es erleichtert die Möglichkeit, Strafanzeige zu erstatten, weil es eben digital ermöglicht wird. Und es ermöglicht vor allen Dingen auch eine unmittelbare Beweissicherung, weil Screenshots, E-Mails direkt über das Portal hochgeladen werden können und der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden. Und es schafft den unmittelbaren Zugang zur Zentralstelle für Hasskriminalität und den dort gebündelten Fachkompetenzen.
Die Zentralstelle gibt es seit 3 Jahren in Brandenburg, angebunden an die Generalstaatsanwaltschaft. Dort werden die Meldungen zu Hasskriminalität im Netz gesammelt und nach einer ersten Einschätzung an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Brandenburgs Generalstaatsanwalt Andreas Behm nennt Beispiele für Hass im Netz, bei denen Mandatsträger das Portal künftig nutzen können.
Zum Beispiel, jemand ist Spion für Russland als Gemeindevertreter und verschenkt deutsche Interessen oder sowas ähnliches in die Richtung. Wenn Bevölkerungsgruppen beleidigt werden, insbesondere zurzeit antisemitische Äußerungen, verbunden mit Aufforderung zu Hass, mit Aufforderung zu Straftaten. Wenn man jemandem sagt, ich weiß, wo du wohnst, ich werde deine Familie malträtieren etc. Auch das würde der Bedrohung unterfallen.
Je nach Schwere der Tat können am Ende Geld- oder auch Freiheitsstrafen stehen. Dabei ist das Internet gar nicht so anonym, wie manche glauben. Oft seien die Täterinnen und Täter ziemlich schnell zu ermitteln, so Justizministerin Susanne Hoffmann.
Also oftmals finden diese Angriffe, Anfeindungen, diese Beleidigungen und Bedrohungen unterm Klarnamen statt. Also man gibt sich nicht mal die Mühe, anonym zu bleiben. Offensichtlich ist die Freiheit des Netzes im falsch verstandenen Sinne eben auch Ausdruck dessen, dass man sich hier alles erlauben kann und jeden Gedanken dann auch veröffentlichen kann und macht sich keine Gedanken darüber, dass man damit eine Straftat begeht.
Das zeigen auch die bundesweiten Zahlen zu Hasskriminalität im Netz. Die sind seit 2018, seit sie erhoben werden, um 670% angestiegen, auch weil die Aufmerksamkeit gestiegen ist. So gesehen könnte das neue Meldeportal auch einen positiven Effekt haben, hofft Generalstaatsanwalt Andreas Behm.
Ich hoffe, dass mit dieser Entwicklung auch eine gesellschaftliche Entwicklung verbunden ist. Dass man eben tatsächlich sagt, so geht es nicht. Und die Aufmerksamkeit, die diese Verfahren jetzt mittlerweile erlangt haben, zeigen mir, dass da auch noch Bewegung drin ist und dass noch nicht Hopfen und Malz verloren ist.
Sagt Generalstaatsanwalt Behm im Beitrag von Amelie Ernst. Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Berlin deutlich zugenommen. Mehr als 1200 solcher Fälle dokumentierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz RIAS Berlin, im letzten Jahr. Das waren fast doppelt so viele wie 2022. RBB24-Reporterin Ursula Voss-Henrich mit Einzelheiten.
Seit den Massakern der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung ist die Zahl antisemitischer Angriffe sprunghaft angestiegen, so die Bilanz der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin. Fast 2/3 aller Vorfälle im Jahr 2023 ereigneten sich nach dem 7. Oktober. Dabei ging es um Beschimpfungen und Bespucken von Menschen, die in der Öffentlichkeit Hebräisch sprachen, über tätliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden, Vernichtungsdrohungen in sozialen Medien bis hin zum Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin-Mitte. Besorgniserregend sei, dass sich Antisemitismus zunehmend enthemmter zeigt, verbal, aber auch physisch, so die Projektleiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, Julia Kopp. Der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Sigmund Königsberg, sieht die jüdische Gemeinschaft in Berlin mit den größten Herausforderungen seit der Shoah konfrontiert. Die regelrechte Explosion antisemitischer Vorfälle wirke sich direkt auf das Alltagsleben von Jüdinnen und Juden in Berlin aus, bis ins Private hinein. Eine Konsequenz aus dem sprunghaften Anstieg der antisemitischen Angriffe und Bedrohungen ist dem RIAS-Bericht zufolge, dass jüdisches Leben seit dem 7. Oktober in Berlin noch eingeschränkter stattfand als schon zuvor.
RBB24-Reporterin Ursula Voss-Henrich war das. Vom Hund ohne Maulkorb in der Bahn bis hin zum ausgelasteten Tierheim in einer brandenburgischen Stadt. Die Herausforderungen an den Tierschutz sind vielfältig. In Potsdam hat jetzt die zweite Tierschutzkonferenz des Landes stattgefunden. Es gab viel Anerkennung und Dankbarkeit für die freiwilligen Helfer und es wurde über weitere drängende Aufgaben gesprochen. Unser Landespolitikreporter Thorsten Südow hat zugehört.
Einige Tierschutzprobleme sind angepackt, aber noch jede Menge auf dem Aufgabenzettel. Dieses Fazit ziehen SPD-Ministerpräsident Woidke, Verbraucherschutzministerin Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen und die Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke nach der zweiten Tierschutzkonferenz in Potsdam. Zum 1. Juli schon soll das Innenministerium nach 20 Jahren eine neue Hundehalteverordnung in Kraft setzen, berichtet Regierungschef Woidke. Mit mehr Spielraum für die örtlichen Behörden.
Das heißt, die Gefährlichkeit von Hunden wird nicht mehr aus einer bestimmten Rasse abgeleitet, sondern es geht hier eher um das Verhalten und um die Einstufung der Gefährlichkeit von Hunden insgesamt.
Bisher ist unter anderem das Halten von Bullterriern in Brandenburg nicht erlaubt. Ob das so bleibt, ist unklar. Die Landestierschutzbeauftragte Anne Zinke sagt, viele Probleme, auch mit dem Tierschutz, würden nicht entstehen, wenn Halterinnen und Halter mehr Wissen hätten über Hunde, die sie halten oder anschaffen wollen.
Die meisten Leute wissen ungefähr, was sie einem Hund füttern müssen und sie wissen auch, dass er Wasser braucht und sie wissen in der Regel auch, dass er ein bisschen Auslauf braucht. Was sie aber nicht wissen und wie eigentlich natürliches Hundeverhalten ist. Was für Signale sendet ein Hund mit seinen körperlichen Möglichkeiten, mit den Ohren, mit der Nase? Viele Missverständnisse zwischen Hunden, zwischen Menschen und Hunden, viele Beißverfälle entstehen vor allen Dingen, weil die Menschen nicht richtig verstehen, was der Hund ihnen mitteilen möchte.
Nachholbedarf hat Brandenburg nach Ansicht der rot-schwarz-grünen Landesregierung in Sachen Umgang mit gefährlichen und wildlebenden Tieren. Sie sollten grundsätzlich zwischen Wittenberge und Forst nicht mehr gehalten werden dürfen. Darunter sollen nach Ansicht der Landestierschutzbeauftragten Zinke sein.
Also alle Tiere, die irgendein Gift haben, womit sie jemanden schaden können. Dann die Großkatzen, was aus meiner Sicht dazu gehört, ist zum Beispiel auch der Wolf, sind natürlich auch Bären. Die Schnappschildkröte ist wirklich nicht ausgedacht. Das ist ein Problem, was wir wirklich haben, weil die Leute sich Schildkröten kaufen aus Unwissenheit und denken, die sind völlig harmlos und dann sind sie doch gefährlich.
Wie auf der ersten Tierschutzkonferenz beschlossen, macht das Land Brandenburg 100.000 Euro in diesem Jahr für die Kastration herrenloser Katzen locker. Wichtig sei eine dauerhafte staatliche Unterstützung von Tierschutz und überfüllten Tierheimen, so Tierschutzkonferenzteilnehmer.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow. Für viele gelten sie als harmlose Kinderkrankheit, doch man sollte sie nicht unterschätzen, denn Masern sind hoch ansteckend. Jetzt gibt es in Berlin aktuell zwar deutlich mehr Fälle als im vergangenen Jahr, die Senatsverwaltung für Gesundheit sieht aber noch keinen Grund zur Sorge. Was ist der Grund für den aktuellen Ausbruch und wie sollte man sich bei einer Infektion verhalten? Ein Überblick von RBB24-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Seit Anfang Mai sind die Masern in Berlin wieder Thema. In den Ankunftszentren für Geflüchtete in Reinickendorf und Tegel gab es mehrere Ausbrüche. Der Kinderarzt Jakob Maske sieht einen Zusammenhang mit den aktuell steigenden Zahlen.
Also wir hatten einen Ausbruch in einem Geflüchtetenheim, wo eben sehr viele Menschen sind, die nicht geimpft sind, nicht geimpft sein können. Und dann breitet sich das natürlich sehr schnell aus und so kommt es dann zu diesen Häufungen von Masern auch im Moment.
Letztlich lässt sich aber nicht genau sagen, ob die insgesamt steigenden Zahlen auf diese lokalen Ausbrüche zurückzuführen sind. Laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten wurde für die betroffenen Personen eine Quarantäne verhängt. Insgesamt wurden 3.500 Menschen untersucht und, wenn nötig, nachgeimpft. Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit warnt in einem schriftlichen Statement davor, in Panik zu verfallen.
Bei den gestiegenen Masernzahlen handelt es sich nicht um eine besondere Lage. Sie bieten auch keinen Grund zur Besorgnis. Es war der Senatsgesundheitsverwaltung in diesem Zusammenhang aber wichtig, Handlungshinweise zu geben und noch einmal auf die Empfehlung des Berliner Impfbeirats hinzuweisen. Reisen. Gleichzeitig empfiehlt die Senatsgesundheitsverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin, sich gegen Masern impfen zu lassen.
Allerdings sind Masern unter anderem für Säuglinge unter 11 Monaten besonders gefährlich, da diese noch nicht geimpft werden können, so Jakob Maske.
Aber genau diese Gruppe der Säuglinge ist natürlich extrem gefährdet, weil sie auch häufig viele Komplikationen hat. Deswegen, diese Gruppe müssen wir schützen und natürlich auch die Älteren, die nicht geimpft sind, sozusagen müssen wir schleunigst nachimpfen. Dann kann es eben auch nicht zu einer Ausbreitung von Masern kommen.
Also, Masern sind eine hoch ansteckende und unter Umständen gefährliche Krankheit für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und Masern werden auf den ersten Blick häufig nicht erkannt. Der für Masern typische Ausschlag kann leicht mit einer Allergie oder einer Lebensmittelvergiftung verwechselt werden. Worauf man daher achten sollte, erklärt nochmal Kinderarzt Jakob Maske.
Also gerade im Vergleich zu einer Lebensmittelunverträglichkeit oder zu der Allergie ist zum Beispiel das Fieber ganz klarer Parameter, wo man sagt, okay, hier kann was nicht stimmen, das kann keine Allergie sein, hier muss was anderes vorliegen. Die Ausschläge sind eben auch in der Haut, sind nicht ertastbar. Letztendlich haben sie einen ganz klassischen Verlauf, wie sie sich verbreiten. Und insofern ist das gut erkennbar. Und wenn jemand Zweifel hat, also Eltern zum Beispiel, dann sollten sie ihr Kind oder auch sich selber als Erwachsener beim Arzt vorstellen.
Berlin registriert zurzeit wieder mehr Masernerkrankungen. An Christine Schinden informierte. Ich bin Jessica Wiener und sage Tschüss. Den Tag in Berlin und Brandenburg gibt es auch kostenlos und frei Haus. Wann Sie wollen, einfach den Podcast abonnieren in der ARD Audiothek oder in der RBB 24 Inforadio App.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.